Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Gründer der Digitalberatung Net Positive Ventures und spreche heute mit Marc Miller. Marc ist Gründer und Geschäftsführer von Carl Square und begleitet dort Unternehmen im Verkaufsprozess. Ich spreche mit ihm über die Herausforderungen, aber auch Erfolgsmomente von Gründerinnen und Gründern bei diesem wichtigen Meilenstein, aber auch seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Marc, bist du das Tinder für Unternehmen und Investoren?
Das kann man schon so sagen, weil ich glaube, ich spreche auch oft von Dating-Metaphern, vom Matching, vom richtigen Partner, von der Chemie. Und ein Stück weit ist es bei uns nicht nur Swipen, aber auch erstmal und dann kennenlernen. Und wenn dann ein Match da ist, dann geht gern noch mehr.
Ja, das freut mich ja, dass du die Analogie nicht so abwegig findest. Und damit herzlich willkommen, Marc Miller bei Erfolgsgedanke. Ja, mit dieser etwas provokanten Einleitung wollte ich eigentlich versuchen, das Geschäftsmodell von deinem Unternehmen so ein bisschen für Menschen, die nicht aus der Finanzwelt kommen, einfach verständlich zu machen. Aber wie würdest du selbst das Geschäftsmodell von Carl Square beschreiben?
Es ist schon so, dass wir die richtigen Menschen zusammenbringen, wie bei Tinder. Das ist ein Unternehmer, der seine Firma aufgebaut hat, ein Nachfolgethema hat oder einfach sagt, ich möchte einen Partner dazu holen für den nächsten Wachstumsschritt. Und dann steht er erstmal da und fragt sich, wer ist überhaupt der richtige Partner für mich? Und dann helfen wir zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich überhaupt, welche Konstellationen und was ist deine Firma wert, wie musst du dich vorbereiten? Und dann begleiten wir praktisch diesen Prozess. Also es ist mehr als nur vermitteln, aber richtige Menschen zu kennen, ist auch sinnvoll. Aber dann geht es eben auch sehr stark darum, einen guten Prozess zu führen, wo dann am Ende alle happy mit sind.
Euer wachsendes Portfolio, ihr gehört ja zu einer der größten oder im Moment sogar der größten nach Transaktionen deutschen M&A-Boutique, umfasst da einige vermutlich auch einem breiteren Publikum bekannteren Unternehmen wie Ubermetrics, T3N hier aus Hannover, Sevenmind, eine App, mit der ich auch selber meditiere, auch Xing auf das Buyer-Side. Viele Unternehmen scheinen aber von dem, was ich jetzt so gesehen habe, doch eher so Hidden Champion zu sein. Also ich kannte dann viele eben doch nicht. Was macht ein Unternehmen für einen zum idealen Kunden für Carl Square?
Also diese, ich finde es immer gut, wenn Unternehmer es geschafft haben, auch kapitaleffizient eine Firma aufzubauen. Deswegen sind sie oft hidden, weil sie halt nicht 3 Finanzierungsrunden gemacht haben und in der Presse und der Gründerszene auftauchen, sondern weil sie einfach in Ruhe Kunden überzeugt haben und aus dem Cashflow raus Wachstum geschaffen haben. Das ist eine tolle Errungenschaft und deswegen sind die nicht die Lautsprecher, sondern das sind die eben, die einfach erfolgreich sind im Stillen. So, und die kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, wie geht es dann weiter für mich? Und dann wollen wir natürlich auch präsent sein als jemand, der auch die Unternehmer über eine längere Zeit begleitet. Mein Anspruch ist immer zu sagen, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir auf, welche Möglichkeiten du hast, aber ich würde auch sagen, verkauf die Firma nicht jetzt, sondern erst vielleicht in 2 bis 5 Jahren, weil du noch diese Werthebel auch hast. Und dann können wir gemeinsam dran arbeiten und das eben dann ohne zu viel Staub aufzuwirbeln, tolle Firma aufzubauen, aber dann auch mit dem richtigen Partner zusammenzuführen. Das ist unser Anspruch.
Okay, aber jetzt nochmal wirklich ganz dumm gefragt, ich stelle mit Absicht so ein bisschen naive Fragen, damit wir uns diesen Prozess mal vorstellen können, die viele von uns werden und wahrscheinlich in ihrem Leben so einen Prozess noch nicht durchlaufen haben. Jetzt mal mit dem Beispiel T3N, das ist nur ein Unternehmen hier aus meiner Stadt, aus Hannover, da kenne ich also auch die beteiligten Personen ganz gut. T3N aus Hannover ist von euch beauftragt worden, euch den Verkauf zu begleiten. Am Ende gelandet sind sie bei Heise, ein weiterer Hannoveraner Verlag, und Andi Lenz, Gründer von T3N, und Ansgar Heise kennen sich wahrscheinlich länger als die jeweils euch kennen und begegnen sich hier ständig in Hannover. Warum haben die beiden nicht bei einem Deal den Deal bei einem Bierchen hier in Hannover in einer der einschlägigen Kneipen gemacht, sondern sind den Umweg über Hamburg gegangen?
Wir waren immer im Hotel Luisenhof dann.
Ja, das ist ja auch ganz schön.
Dem einzigen 5-Sterne-Hotel Hannovers. Das habe ich dann gut kennengelernt. Also der Andi ist eigentlich eine typische Konstellation, auch wie ich auch Geschäft mache und wie ich auch mit Unternehmern arbeite. Andi kannte ich seit gefühlten 15 Jahren, wahrscheinlich von der Venture Lounge, die wir in Hannover gemacht haben, wo wir Unternehmer hatten, die wir sich präsentiert haben vor Investoren. Und Andi war immer ein Weggefährte und da war immer eine Grundsympathie da. Respekt vor dem, was er aufgebaut hat, was wir auch machen, und immer eine Freude, sich auszutauschen. Und Andere hat immer gesagt, ach, alle wollen mich kaufen, aber ich verkaufe ihn. Ja. Ich habe nur gesagt, wart mal ab. Ja. Und dann haben sie ja wirklich eine Lovebrand aufgebaut, eben eine Plattform für Digital Pioneers, ganz klar auch pointiert abgegrenzt. Und dann ich sag mal, ist der CTO ausgeschieden. Jan hat ja auch mit seinem Mitgründer gesprochen, dass er sich auch ein Stück weit auch verhoben hat am Thema Pro-Version. Das war eben, Unternehmen entwickeln sich auch und dann kommt auch Stress mit der Größe. Und dann war Andi dann irgendwann da und meinte, Jens, Marcus, bin ich hier alleine, soll ich den Scheiß alleine machen? Irgendwie, ich möchte auch einen Partner haben für die weitere Geschäftsentwicklung. Und ich zitiere immer so ein bisschen das Peter-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus dem HR-Bereich. Das heißt ja, du wirst machst einen Job gut, du wirst befördert und irgendwann scheiterst du. Ne? Also mit befördert bist du Unfähigkeit. Und der schlaue Unternehmer erkennt, dass die Firma größer wird und komplexer und dass er möglicherweise lieber jetzt dann mal auscasht oder einen Partner reinholt, um den nächsten Wachstumsschritt zu ermöglichen. Und T3N war, als sie verkauft haben, bestens aufgestellt, ja, trotz eben auch des Churns ein bisschen in der Geschäftsleitung. Aber es war eine Organisation, die ja wirklich funktioniert hat als Team. Und dann war einfach der Punkt, dass Andi gesagt hat, du magst, müssen wir mal sprechen, weil ich glaube, jetzt kommt der Punkt, wo ich einfach ein bisschen auch abgeben möchte, Verantwortung und auch natürlich auch ein bisschen realisieren von den Werten, die ich aufgebaut habe. Und dann haben wir praktisch losgelegt und natürlich war von Anfang an der logische Käufer Heise. Ne? Also Hannover, also mal so die IT-Nerds bei Heise und die digitalen Kreativen sind bei T3N, wunderbare Kombination.
Ja.
Und das Projekt hieß übrigens Easy, wie ein Restaurant auf Mallorca, da haben sie nicht beschlossen zu verkaufen. Ja? Und da haben wir auch das Closing-Dinner gemacht dann am Ende. Aber dann war trotzdem dem Andi wichtig zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für mich. Und die haben sehr gut gemacht, die haben sehr frühzeitig auch einen eigenen Verband aufgebaut, mit anderen digitalen Medien sich vernetzt. Und deswegen kannte die Entscheider in der Medienszene, kannten T3N, nicht nur von außen, aber auch von den Machern dahinter. Und da haben wir uns aber dafür entschlossen, dass wir einfach mal einen Prozess machen, gar nicht so papierbasiert, so formell, sondern einfach eine virtuelle Roadshow, wo wir einfach uns mal schauen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und haben mit den üblichen Verdächtigen, Burda, Springer gesprochen, aber auch mit internationalen Playern, wie in den USA, digital sehr erfolgreich sind. Und haben da wirklich gute Optionen gehabt. Und was ich sehr beeindruckend fand, dass wir haben leider noch einen Schicksalsfall gehabt, mussten ja auch verkraften, dass einer der CFO dann gestorben ist, der Björn. Und im Team selber, im Prozess selber konnten die Team ganz neu aufstellen, weil sie einfach eine sehr fluide Organisation waren. Und da sind Jörg und Tobi reingesprungen und haben dann, ich sag mal, vorgesungen vor den Investoren. Und da hat man gesehen, ja, der Andi ist schon mit dem Jan Herz und Seele von dem, aber die haben ein Team, die wissen, was sie machen. Und dann hat man die Alternativen auf dem Tisch und auch mit Ansgar. Und Ansgar natürlich immer mit den Hufen gescharrt geklopft. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir dir die Chance auch nochmal konkret zu sagen, wie du es umsetzen möchtest. Und Andi war auch wichtig natürlich und auch eine Lösung, die Organisation gut findet, die Unternehmen. Du kannst ja nicht eine Firma verkaufen, wo alle sagen, den Käufer will ich gar nicht haben. Und Ansgar Heise und seine Familie und seine Töchter sind super Partner für die Firma. Und für Andi war wichtig auch, was seine Rolle ist künftig, weil er eben bewusst eben auch ein bisschen mehr Freiheitsgrade haben wollte und sich nicht selber verkaufen. Und ich habe nur gesagt, weißt du was, Andi, dir wird sowieso irgendwann langweilig. deswegen wirst du eine Rolle finden, auch genauso ist es gekommen. Er hat jetzt eben genau der strategische Inputgeber investiert, Accelerator. Und es freut mich total, dass wir eben geschafft haben, einen guten Partner zu finden für die Firma, eine gute Realisierung vom Unternehmenswert und gleichzeitig für Heise eine tolle Firma, eine Love Brand, die Heise auch echt nochmal voranbringen kann.
Jetzt hast du ganz am Ende, glaube ich, einen Begriff fallen lassen, der für mich, als ich drüber nachgedacht habe, so der vermutete Grund war, warum es jemanden wie euch auf jeden Fall braucht, selbst wenn vielleicht Käufer und Verkäufer sogar schon vielleicht nicht feststehen, aber zumindest es da eine klare Präferenz gibt. Denn anders jetzt, als wenn ich, was weiß ich, jetzt hier eine Tasse nehme und die irgendwie verkaufen will, dann kann ich mich daran orientieren, was die ganzen anderen Tassen, die aus Porzellan sind und so groß und so, was sie kosten, und dann kann ich die verkaufen und dann ist quasi die Preisfindung am Markt schon gemacht worden. Das ist jetzt bei privaten Unternehmen, die ja dann doch auch alle sehr unterschiedlich sind, anders als so eine handelsübliche Tasse, ja nicht so. Das heißt, für mich war naheliegend, dass ihr vor allen Dingen auch bei der Preisfindung eine große Rolle spielt, indem ihr quasi den Markt mal sondiert, also Angebot und Nachfrage checkt. Habe ich das richtig verstanden?
So ist es. Also ich glaube, was wichtig ist, erstmal, dass wir, bevor wir überhaupt im Markt gehen, aus dem Unternehmer spiegeln können, wo wir den Wert sehen, weil wir einfach eine ganze Reihe von vergleichbaren Transaktionen abgeschlossen haben. Das heißt, ich kann erstmal unrealistische Vorstellungen begrenzen und sagen, du, mit der Wertvorstellung brauchst du gar nicht rauszugehen, wirst du nicht bekommen. Ja? Das heißt, viel Arbeit und Schweiß, was dann vielleicht unnütz vergeudet wird, wie beim Dating, ne? Also man muss eben auch gucken, dass man in seiner Preisklasse datet und mit richtigen Vorstellungen und dass die Partnerin oder der Partner auch sagt, es macht irgendwie Sinn, gemeinsam zusammenzukommen. Und diese, ich sag mal, Ausbildungsfunktion haben wir schon. Das ist ein bisschen die Innensicht. Aber dann natürlich, wenn man aufs Date geht, dann macht man entsprechend auch, guckt man, dass man duscht vorher und vielleicht ausgeschlafen dahin geht und begeistert. Und ich glaube, das ist, nennen wir im M&A Equity Story. Das heißt, was ist denn überhaupt Tetra N? Ne? Wir haben ja gesagt, das ist eine Plattform für Digital Pioneers. Das ist ein echtes Leitmedium mit Thought Leadership, wo die großen Brands dabei sein wollen, die eine sehr ausdifferenziertes Revenue-Modell hat. Eben mit Print noch, würde man sagen, oh, sehr langweilig, aber Print ist gut, es ist eben ein Coffee-Table-Werk und dann gleichzeitig die Community online, auf Social Media und ich glaube, das rauszuarbeiten, also auch zu begeistern, was kann man auch alles eben noch machen aus Tetra N, das ist eben auch wichtig, das ist auch unsere Aufgabe. Ich nenne es immer so, wie beim Fußball, Abwehr und Angriff. Also Angriff ist zu sagen, was kann man alles erreichen, wie toll ist es eigentlich, da einzusteigen, und Abwehr ist, die Zahlen müssen halt stimmen. Und bei so Wachstumsfirmen, da wird viel gebucht, nicht immer richtig, ja, und da muss man gucken, dass man das alles aufräumt, erstmal, dass die Zahlen überhaupt stimmen und dass sie auch so aufbereitet werden, dass man die Trends erkennt. Zum Beispiel das Thema Pro, das war noch ein junges Pflänzlein, aber da haben wir schon rausgearbeitet, dass es eben eine schöne Entwicklung auch nimmt und viel Potenzial hat. Und das hatte eben dann für Heise und für andere eben auch eine Attraktivität, weil das Thema Bezahlenhalte ist ein großes Thema, wie man das eben im Markt reinbringt, um das zu schaffen. Und das heißt, es ist dann wirklich schon auch ein umfassendes Projekt. Die Tasse ist eine Tasse, die kennst du, aber was ist das Unternehmen, wofür steht es eigentlich? Da zu begeistern, aufzuklären, alle abzuholen und dann in einem Prozess zu schauen, dass man sehr, sehr gleichlaufend die verschiedenen Angebote hat und sich entscheiden kann, wie man dann den Weg geht.
Also ich, um in der Analogie zu bleiben, irgendwann wird sie wahrscheinlich kippen, bei dem Dating geht es hier nicht nur darum, sich so zu beschreiben, wie man heute schon ist, hier bin ich und so bin ich, sondern eben auch, was ist mein Potenzial, ja, also noch bin ich mittelloser Student, aber ich studiere irgendwie ein tolles Fach und irgendwann, ja. Ne?
Und was können wir gemeinsam erreichen? Wir können Kinder kriegen, wir können was aufbauen, gemeinsam eine Zukunft. Ich glaube, das ist doch das Tolle, dass man sagt, da geht noch viel mehr, was wir alleine gar nicht erreichen könnte und du eben auch nicht. Ja. Und das ist was mir auch ein Glücksgefühl auslöst, in der Anbahnung, aber auch dann, wenn ich danach drauf schaue, dass wir halt dann echt mit unserer Arbeit eine Veränderung herbeiführen können zum Besseren. Weil eben Unternehmer was mit dem strategischen Partner erreichen können oder mit dem Finanzinvestor, was sie selbst nicht erreichen könnten. Also stärkeres Wachstum für ihre Produkte, besseren Vertrieb, Internationalisierung, aber auch eine bessere Marktabsicherung des Produktes fürs Recruiting. Es gibt so viele Elemente, die eine Rolle spielen und die muss man eben dann in so einer Flirting-Phase versuchen rauszufinden, ob die so sind. Referenzgespräche führen mit Ex-Partnern, ja, ich glaube, langsam kommen wir ans Ende von unserer Analogie hier, aber also so halt dann eine gute Entscheidung treffen, wo man sich wohlfühlt, und dazu gehört eben auch das Glas Wein im Luisenhof dazu, wo man zusammensitzt und nicht nur der Andi, sondern eben auch das Team sich kennenlernt, wo man sagt, ja, das fühlt sich gut an.
Jetzt sind wir die ganze Zeit in so schönen emotionalen Bildern, nicht nur in Analogie mit dem Dating, sondern auch so, wie du den Prozess beschreibst, klingt das nach einer sehr schönen Phase durchaus. Jetzt war ich bei euch auf der Website natürlich in der Vorbereitung nochmal und war selber, ich weiß gar nicht warum, überrascht dort zu lesen, dass ihr euch selbst als Investmentbank bezeichnet. Da kam sofort ganz andere Assoziationen, denn irgendwie nicht erst seit der Finanzkrise 2008 hat irgendwie diese Branche so ein bisschen ein Imageproblem. Wie gehst du damit um als KL Square? Gibt es da ein Thema Vertrauen, skeptisches Marktumfeld oder stehen euch die Herzen und Türen immer alle gleich offen?
Also, das ist die Diskussion, wie wir uns nennen, ist so alt wie unsere Firma, was wir eigentlich sind überhaupt. Also, wenn ich eben so, keine Ahnung, wenn ich jetzt meine Tante fragt mich, was machst du eigentlich nochmal genau, dann würde ich ihr sagen, wir begleiten Unternehmen beim Verkauf. Das begreift jeder. Jeder kennt einen Unternehmer im Umfeld, der verkauft hat, sei es nur der Friseur oder eben auch der große Konzern in der Nachbarschaft, das weiß jeder. Das machen wir, das ist unser Kerngeschäft, das kann man sehr einfach erklären. Dann ist natürlich aber unser Geschäft auch vielfältiger geworden. Das heißt, wir machen eben auch bereiten Zukäufe. Wir begleiten bei Fremdkapitalfinanzierung und eben auch bei Börsengängen IPOs. So. Das heißt, es ist schon noch ein sehr breites Spektrum, was wir abbilden, was jetzt das Thema M&A-Boutique eigentlich übersteigt. Gleichzeitig sind wir ja eine Firma geworden, eine Größenordnung 170 Mitarbeiter, haben 11 Büros in 8 Ländern, haben ein Büro im Silicon Valley, in Nordamerika, in Vancouver. Also das heißt, wir sind schon von der Größe eine Investmentbank. Ja, einfach, wenn ich mir anschaue, wie groß unser Team in Deutschland ist, 70 Mitarbeiter, mir würde jetzt keine M&A-Beratung einfallen oder M&A-Abteilung von Investmentbanken, die so groß ist. Hm. Da kommt es her. Das ist eher eine Sicht nach außen im Sinne von, wir sind ein relevanter, erfahrener Partner, der groß genug ist, um große Transaktionen abzuwickeln. Andererseits von der Entstehung, von unserer Genese, haben wir uns immer als Unternehmer gesehen, nicht als Banker. Ich bin Unternehmer, ich habe die Firma mit Michael Moritz gemeinsam gegründet und wir machen das seit 23 Jahren. Und wir haben uns eben auch beschlossen, dass wir nicht irgendwie verkaufen an eine große Investmentbank vor einigen Jahren, sondern dass wir selber eben unsere Kultur erhalten wollen und haben eben einen Partner gesucht mit Susan Coop in Silicon Valley, die genau unsere Werte auch teilen. Und Werte heißt eben, wir sind ein verlässlicher Partner, ein Unternehmer, der eben auch im Abbrief von einer Transaktion, der auch, wenn es dann mal schwierig wird und ein bisschen auch Gegenwind kommt, auch dem Unternehmer beisteht und sagt, wie man eine Lösung finden kann in so einer Situation. Und deswegen würde ich mich beschreiben und uns, wir sind Unternehmer, die Unternehmern helfen, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen, strategische Ziele zu erreichen und da das volle Spektrum abdecken können und das auch international.
Okay, ja, so klingt das auch alles. Deswegen war ich ja persönlich auch ein bisschen überrascht, musste dann als Laie nochmal ein bisschen nachlesen, dass das rein formal eben zu diesem Umfeld Investmentbanking gehört, was ihr da tut. Andere große Banken, bei denen ist das dann eine Abteilung, die dann irgendwelche großen IPOs vorbereiten oder eben Unternehmensverkäufe begleiten. Und bei euch ist das Kerngeschäft und damit gehört ihr zwar in die Kategorie, aber seid da innerhalb derer ein Spezialist. Jetzt hast du schon angedeutet, eben in einem Nebensatz, am häufigsten kommen scheinbar immer die potenziellen Verkäufer auf euch zu. Ich hatte vorhin Xing genannt als einen Kunden, da war es wohl andersrum. Woher kommt das? Warum kommen zuerst die Käufer auf euch zu? Ist es ein Verkäufer? Ist es ein Verkäufer, Verkäufermarkt? Gibt es mehr Unternehmen, die angeboten werden als Suchende?
Also das hängt schon an dem, dass wir Unternehmer sind und gerne und Freude haben, mit Unternehmern zu arbeiten. So. Mir macht persönlich immer mehr Spaß, auf der Verkäuferseite zu sein. Man ist Teil, Partner des Unternehmers, der seine wichtigste Entscheidung in seinem Unternehmerleben nach Gründung trifft, den Verkauf oder die Aufnahme eines Investors. Und das finde ich sehr befriedigend, all die Erfahrungen, die ich habe, einzubringen und ihm zu helfen, Firma voranzubringen, aber auch zu bewahren vor Fehlern, die gemacht werden. Also das liegt ein bisschen in unserer DNA und deswegen ist heute noch 80% in unserem Geschäft ist Verkäuferseite und überwiegend eben für Unternehmer. Die Kaufseite ist auch super spannend. Sind auch ein bisschen andere Fähigkeiten gefragt als auf der Verkäuferseite. Und die machen wir auch. Das ist ein bisschen aber auch eine ganz persönliche Sache. Also mein Kollege, der Daniel, der macht viel auch Buy-Side mit Private Equity, wo er die berät. Der ist ja extrem gut, weil er auch lange bei Roland Berger war und das Geschäft sogar kennengelernt hat. Und ich wiederum fühle mich wohler mit Unternehmern. Ich glaube, dass, wie es immer so ist, in jedem Geschäft, wenn man eine Sache gut macht und erfolgreich, dann macht man mehr davon und dann verstärkt sie das selbst. Und auf einmal hat man eben überwiegend Unternehmer. und Unternehmer sind immer eine sehr spannende Klientel, wo wir eben auch genau das, weil wir eben auch in der frühen Phase aktiv sind als Business Angels und die dann helfen können, dass wir einfach dann Beziehungen aufbauen und wenn sie groß genug sind, rufen sie an und sagen, Marc, jetzt möchte ich mit dir verkaufen.
Du hast mal in irgendeinem Interview gesagt, dass auch die Entscheidung, ein Unternehmen nicht zu verkaufen, wir reden ja die ganze Zeit nur über den Fall, dass verkauft wird, sei eine strategische und angesichts unserer schnelllebigen Zeit und stark wachsender internationaler Unternehmen, sollte man das auch gut abwägen, ob man nicht verkauft. Du hast es vorhin für euch beschrieben, hast gesagt, ihr hattet da vielleicht Optionen, Möglichkeiten, habt euch dagegen entschieden. Kann man aber heute, also offensichtlich, sonst werdet ihr nicht so erfolgreich, aber aus eigener Kraft finanziell erfolgreich sein, bootstrappen, wie das Neudeutsch so schön heißt, oder erwartet unsere Welt, die Zeit, in der wir leben, einfach so schnelles Wachstum, dass man das in der Regel selbst finanziert aus eigenen Cashflows gar nicht mehr leisten kann?
Also wir haben natürlich die Welt von Disruption, Innovation, wo auf einmal alle losrennen wie so ein Landgrab, ja, nach Oklahoma und da musst du einfach schnell sein, um das Land zu besetzen und den Markt zu besetzen. Ich glaube, da gebootstrappt diese Lagerfeuerromantik, der Gründer hat eine Idee und macht sie dann irgendwann, setzt sie um in aller Ruhe, das ist eben in vielen Märkten nicht mehr möglich. Gibt aber durchaus aber Firmen, die es eben auch schaffen, vielleicht in Nischen dann zu wachsen und dann gute Cashflows zu erzielen und aus dem Cashflow dann entsprechend ihre Marktposition aufzubauen. Gerade auch bei Technologiefirmen, auf dem Life Science Sektor zum Beispiel, die einfach eine starke IP-Basis haben, eine Uni-Ausgründung oder eine Softwarefirma, die eine spannende Lösung hat, die dann entsteht. Also eine gebootstrappte Firma hier zum Beispiel in Berlin ist Firma ThinkCell. Also eine wahnsinnig erfolgreiche Firma ohne Investoren, weil sie einfach das Thema Charts und Präsentationen schon gelöst haben in Excel und PowerPoint. Mhm. Also das heißt, die Beispiele gibt's, aber dann kommt irgendwann der Punkt, also es werden oft Transaktionen gemacht, ich übertreibe es mal, der Gründer verkauft seine Firma, weil er mal ein Haus kaufen will. So. Und das ist eigentlich schade, weil dieses Haus könnte er wahrscheinlich auch so irgendwie kaufen, dann wäre es vielleicht ein bisschen kleiner und da könnte ich schon mal behalten. Also es wird Kind mit dem Bade ausgeschüttet, oft auch, weil Business Angels beteiligt sind oder VCs, die am Ende ihrer Vorlaufzeit sind. Und dann ist der Unternehmer halt getrieben, weil die verkaufen müssen, müssen auch verkaufen. Also, und da sag ich jetzt, dass wenn man alle Risiken hinter sich hat und eine relevante Firma aufgebaut hat und dann ist er eigentlich noch die beste Entwicklung vor einem, weil die Risiken waren ja weniger, man hat eine Marktposition, man kann wachsen, dann ist es eigentlich schade, wenn man rausgeht und den 90% Wertzuwachs eben nicht mitmacht, der eben dann entsteht. Und deswegen, ich bin M&A-Berater, aber ich sage aus voller Überzeugung, viele Firmen werden zu früh verkauft aus den falschen Gründen. Oh. Ich würde lieber schauen, was habe ich denn an Themen? Kann ich die Frühphase müssen nun anders rausbekommen irgendwie? Ja? Oder mache ich eine IPO, einen Börsengang? Ja? Wir haben jetzt den Fall hier mit Bentley Innomed aus Hechingen. Die machen so Stents, minimalinvasive Instrumente für OPs. Und die haben gesagt, sie wollen eben nicht an amerikanischen Strategen verkaufen, was logisch wäre, sondern will die Firma selbst erhalten und haben sich entschieden jetzt für ein Pre-IPO, haben wir durchgeführt und ein IPO am Nasdaq in Stockholm, weil sie sagten, damit können wir mehr als Gesellschafter bleiben und wir haben so ein bisschen dieses Spiel, dass wir ein Exit machen, Hammer, aber wir sind trotzdem noch weiter im Driver-Seat. Ich glaube, das Thema IPO gibt es halt so für Wachstumsfirmen in Deutschland nicht, weil der Kapitalmarkt hier irgendwie das nicht aufgreift so wirklich und die Erfahrung nicht da ist, aber es gibt es eben am Nasdaq und es gibt eben Möglichkeiten, es doch auch zu regeln. Und ich glaube, was der Hauptgrund dann immer noch ist, auch zu verkaufen, auch wenn die Investoren noch nicht drin sind, ist schon das Thema, dass man aus einer Größe kommt, wo der Unternehmer seine Grenzen kommt. Ich nenne es immer das Peter-Prinzip, man kennt es aus dem HR-Umfeld, man wird immer befördert bis zur Unfähigkeit. Ne? Macht einen Job gut, wird befördert, dann scheitert man. Und das gilt ein Stück weit auch für Unternehmer, weil Unternehmen werden größer, es gibt mehr Wettbewerb, internationaler, kommen neue Technologietrends, Cloud, Digitalisierung. Und auf einmal sind die Skills, die Unternehmer hatte in der Gründungsphase, nicht mehr gefragt, sondern ganz andere. Und er schafft es aber auch nicht, das Team aufzubauen, weil es eben nicht seine Kompetenz ist. Und dann kann es Sinn machen zu sagen, okay, jetzt mache ich vielleicht einen Teilverkauf, hole jemanden rein als Gesellschafter, der mir ermöglicht, Wert zu realisieren, ruhig zu schlafen. Und dann aber auch Kompetenzen hat für eine Nachfolge, für Zukäufe. Gibt eben für die nächste Phase sehr gute Partner, die als Gesellschaft das auch vorantreiben können. Aber da muss man nicht immer nicht ganz verkaufen, sondern kann man vielleicht einen Teilverkauf machen, ich sag mal, einen Schlachtpartner mit reinholen, mit dem man gemeinsam weiter in den Krieg zieht, um die Firma zu entwickeln, und dann einfach eine neue Rolle findet, die vielleicht mehr Aufsichtsrat ist oder mehr, wie eben auch jetzt praktisch Andy bei T3N, mehr so Creative Mind, um die Firma zu entwickeln.
Jetzt reden wir in der Regel hier über den Erfolgsfall. Also jemand entscheidet sich, sein Unternehmen oder ihr Unternehmen zu verkaufen und ihr findet einen Partner. Du hast aber auch schon angedeutet, es gibt falsche Gründe, falsches Timing. Was sind so übliche, Missverständnisse vielleicht, insbesondere auf Verkäuferseite, wo ihr dann im Gespräch merkt, das funktioniert zumindest nicht unter den Rahmenbedingungen, eben die Zeit oder auch die verzielten Erlöse?
Also da muss man mal anfangen mit dem großen Paradoxon. Der Punkt ist doch, wenn die Firma super wächst, ja, dann will jeder die Firma kaufen, aber der Unternehmer will nicht verkaufen, weil es da super läuft. Ja? Hm. Und wenn es dann nicht mehr gut läuft, dann will er verkaufen, dann will er keine Firma haben. Also er muss halt noch verkaufen wollen, wenn es erfolgreich ist praktisch. Ne? Also, und ich glaube, was dann das Problem, was dann kommt irgendwann, wenn man zu lange wartet oder weil ich die Entwicklung nicht mitgeht und dann vielleicht kommt dann langfristig oder auch kurzfristig, kommen die Zahlen nicht. Also man geht in den Markt, man spricht mit Investoren, die gucken auf die Zahlen und man ist dann dahinterher. Dann fragt sich jeder, wenn jemand ein Jahr nicht planen kann, ist er überhaupt in der Lage, 5 Jahre zu planen, weil ich habe einen Investitionszeitraum als neuer Gesellschafter, der langfristig ist. Und wichtig ist natürlich immer Vertrauen. Vertrauen in, dass das auch weitergeht, weil ich zahle einen hohen Kaufpreis, einen Multiplikator auf Umsatz, auf EBIT, ja. Und ich will den Kauf auch zurückverdienen. Und der Unternehmer muss in der Lage sein, aufzuzeigen, dass das möglich ist, ja. Und natürlich gleichzeitig auch, sag mal, Agency theoretisch schwierig. Er sagt, alles super, aber ich will raus. Ja? Das irgendwie glaubhaft abzudecken, dass trotzdem die Zukunft golden ist, auch ohne ihn oder anders, das ist ganz wichtig, das zu erklären und dann dem Käufer aufzuzeigen, dass er der richtige Gesellschafter ist, um die Firma voranzutreiben. Ich glaube, der Unternehmer ist natürlich in diesem Verkaufsprozess, da wird das alles kondensiert oder pointiert, was eine Rolle spielt. Ist er ein guter Verkäufer? Versteht er seine Zahlen? Ist er guter, jemand, der abgeben kann, delegieren kann, den Nachfolger einarbeiten?
Jetzt ist bei mir gerade der Ton weg. Wahrscheinlich die Batterie alle. Marc, hörst du mich noch? Marc, ich höre dich nicht mehr.
Hörst du mich wieder jetzt?
Jetzt höre ich dich wieder, ja. Eben warst du kurz weg.
Ja, aber ich muss aber dann kurz hat jemand angerufen. Ich habe mich telefonisch ausgestellt. Tut mir leid.
Okay. Mach einfach weiter, wo du aufgehört hast. Wir schneiden raus.
Also, das heißt, er muss eben sehr viel können dann. Er muss gut verkaufen können, die Firma begeistern, aber auch integrieren, auch in eine größere Organisation, die Mitarbeiter reinholen, seine Zahlen kennen. Es sind viele Dinge, die dann eine Rolle spielen. Und das ist eine große Herausforderung. Und da muss man auch offen mit Schwächen umgehen, was man kann, was man nicht kann. Also Schwächen sind kein Problem, ja, es sind immer auch Chancen, ja, weil man sagt, ich bin vielleicht nicht gut im Sales, aber wenn man mal guten Sales-Team reinholt oder ihr habt die Sales-Kapazitäten, dann können wir was draus machen. Und das ist, glaube ich, diesen ehrlichen Blick drauf zu haben auf die Möglichkeiten der Firma, das ist ganz wichtig.
Ich habe neulich ein Buch überflogen, zumindest, ich meine, es hieß Build to Sell. Da ging es darum, dass ein Unternehmer, selbst wenn er nie verkaufen sollte, von Anfang an aber einen möglichen Verkauf im Blick haben sollte. Und da ging es eher um so Sachen wie, sich selbst nicht zu sehr ins Zentrum von Entscheidungen und so setzen, damit man auch ersetzbar ist, weil sonst ist ein Unternehmen wahrscheinlich schwer zu verkaufen, wenn klar wird, hey Mensch, ohne den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, läuft dir gar nichts oder den Gründer und die Gründerin, weil alles an der Person hängt. Wie häufig begegnet dir sowas, dass Unternehmer da zu sehr sich abhängig, das Unternehmen von sich abhängig gemacht haben?
Das ist ja schon der Baufehler, weil der Unternehmer die Firma aufbaut, ohne diese Verrücktheit und die Kreativität wird ja gar nicht funktionieren. Deswegen gibt kein Unternehmen, was nicht vom Unternehmer abhängig ist. Dann die Transformation zu schaffen, da scheitern schon auch einige dran. Das heißt nicht, dass sie nicht groß werden können und trotzdem sind sie noch sehr stark um sich selbst herumgebaut. Ich glaube, dieses Build to Sell, das hat schon was Wahres. Ich muss mir schon überlegen, habe ich ein liquides Asset. Und das heißt natürlich auch, funktioniert die Firma, wenn ich selber nicht mehr präsent bin, weil sonst kann ich mich nur selbst mitverkaufen, da habe ich nichts gewonnen, da habe ich ein bisschen Geld, aber muss weiter den ganzen Tag schuften. Das bringt ja auch nichts. Aber auch, ich glaube, ich muss mir schon auch überlegen, baue ich eine Firma, die für Investoren von Interesse ist. Das sind ganz einfache Dinge wie, ist sie groß genug? Verdient sie Geld? Ja, am Ende geht es ums Geld verdienen. Bei Unternehmen hat sie zufriedene Kunden, die bleiben langfristig. Und am Ende ist sie auch relevant. Also relevant heißt, wenn sie nicht mehr gibt, dann haben die Kunden ein Problem. Und relevant im Markt zu sein. Ich glaube, das genau zu verstehen und zu definieren, was mein Markt ist und da relevant zu sein, um dann auch jemand zu sein, der Attraktivität hat für einen Käufer, der genau ein Ziel, ein strategisches Ziel erreichen möchte.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über erfolgreiche Unternehmer gesprochen, die ihr Unternehmen verkaufen. Du bist auch ein erfolgreicher Unternehmer. Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, du machst das jetzt seit 27 Jahren. Jetzt sehen wir uns hier beide gerade, die Podcast-Hörer nachher nicht, aber die können, glaube ich, schon auch an deiner Stimme und an deiner Energie hören. Du bist jetzt nicht 70. Wenn man da mal zurückrechnet, dann kommt man schnell darauf, du warst wahnsinnig jung, als du Kite Square gegründet hast. Ich habe das mal versucht, so nachzuvollziehen in deinem Lebenslauf. Also nach einem fast schon klassischen BWL-Studium, allerdings glaube ich dual, ne, bei der Deutschen Bank, hattest du glaube ich nur eine echte berufliche Station, bevor du dich dann mit dem Vorläufer von Kite Square selbstständig gemacht hast, also mit Mitte 20 oder so musst du da gewesen sein. Was hat dich damals dazu getrieben und was hat dich, ist vielleicht gleich eine doppelte Frage, trotz deines jungen Alters und würde ich jetzt einfach mal annehmen, fehlende Erfahrung trotzdem erfolgreich gemacht?
Also, ja, Deutsche Bank war schon eine gute Schule, ja, also wie man Krawatte bindet, wie man Kunden spricht. Ja.
Okay, man lernt fürs Leben.
Ich habe in der ersten Woche gleich einen Bosch-Vortrag verkauft. Ich sage, damit das liegt mir irgendwie. Ich kann die Menschen begeistern für gewisse Produkte. Wobei Firmenverkauf ist, glaube ich, noch viel, macht mehr Spaß, als Bosch-Vorträge zu verkaufen. und ich habe dann, ich glaube, es gab ein paar Impulse, oder die mich auch geprägt haben. Das eine sicherlich, dann das Jahr in Austin, in Texas, eine ganz große Digitalszene da, die eben 98 schon angefangen hat, am Internet zu bauen, als in Deutschland noch gar nicht so weit war. Ich hab die Welle kommen sehen. Und dann war an meiner Uni Wittenherdecke, hatte ich meine unternehmerische Urerfahrung. Ich komme aus dem Haushalt, mein Vater ist Geologe, meine Mutter war im Hotelbereich. Es war jetzt nicht so unternehmerisch, eher so wissenschaftlich geprägt, Forschungszentrum. Aber an der Uni, da haben wir dann einen Kongress gegründet, den Kongress für Familienunternehmen. Wir haben einmal die Idee gehabt, wir wollen einen Kongress machen und haben das Thema definiert und haben einfach dann auf dem weißen Papier angefangen und das war dann ja ein großer Kongress, es kam aus Who's Who, Balsen, Oetker, Mittelsenscheid, wir hatten deutsche Bankvorstände da, IKB und wir haben es geschafft, eine Plattform zu schaffen, wo Familienunternehmer vertrauensvoll sich austauschen können. Und das war für mich so instruktiv. Ich habe gesehen, Mensch, man muss einfach ein gutes Produkt machen, ein bisschen auch mutig sein. Und was wir gemacht haben, wir haben Adressen gekauft. Wir haben einfach eine ganze Reihe von Unternehmen eingeladen, da war die Bude voll. So. Und deswegen hatte ich schon, die Essenz, was Karlsruhe heute ausmacht, hatte ich in diesem Uni-Projekt gelernt. Und diesen Kongress, wir haben unsere Nachfolger auch eingestellt damals, direkt schon. Den gibt es jetzt zum 26. Mal. Ich war auch als Gründer letztes Jahr beim 25. Mal da, habe den Speech gehalten. Also das war schon ganz ergreifend, wenn man so zurückblickt. Aber das heißt, ich war noch nach einer kurzen Station bei Bertelsmann, auch super spannend. Da habe ich ja gesehen, was da geht mit AOL und Napster. Und wir waren mittendrin in diesem Orkan. Und natürlich, ich war dann 27, ich habe schon einiges gesehen im Bereich Unternehmertum, Digitales und der Michael Moritz, mein Mitgründer, der war eben ein alter Hase im Bereich M&A, Corporate Finance, war bei der Treuhandanstalt, als M&A nach Deutschland kam und hat eben da sehr viele Firmen aus dem Osten Deutschland verkauft. Und das heißt, wir hatten schon auch das Know-how, was wir brauchten dafür in dem jungen Markt. M&A war noch nicht wirklich ausgeprägt, Private Equity gab es nicht viel und Venture Capital schon gar nicht. Es kam gerade so auf. Das heißt, es war schon auch eine Phase, wo man noch nicht 10 Jahre Erfahrung haben konnte. Aber es war natürlich auch 2000 eine große Euphorie da. Und wir haben eigentlich gegründet mit dem Platzen der Blase. Kann man sagen, war ganz schlimm. kann man sagen, war ganz gut so, weil wir einfach dann in Ruhe, wir hatten keinen großen Kostenblock, einfach unseren Weg finden konnten. Wir haben es wirklich auch das Geschäft gelernt und auch so entwickelt, wie wir glauben, dass es eben auch Sinn macht und gut ist. Ja, nicht wie eine große Investmentbank, du hast ja vorhin das Thema auch genannt, es machen würde, sondern wie man es eben als Unternehmer macht, für Unternehmer. Das haben wir so entwickelt und haben es dann von der Pike auf da hochgearbeitet und selber Markt noch ein bisschen gemacht. Und also es dauert eben auch alles dann länger, aber wir haben eben immer dann irgendwie unser Geld verdient und haben eben wie mit einem Andy Lenz, haben wir irgendwie in der Mitte der Lullejahre kennengelernt und die Kontakte bleiben und das Vertrauen. Und darauf bauen wir auf. Unser Geschäft ist heute 90% inbound. Das heißt, Unternehmer, die ich mal kennengelernt habe, wo ich hoffentlich einen guten Rat gegeben habe, ein gutes Netzwerk oder eine Meinung, die kommen dann ein paar Jahre später zu mir und davon leben wir einfach, dass wir einfach schöne Erfolge haben und erfolgreiche Arbeit für Unternehmer und die dann uns empfehlen. Aber wir haben natürlich auch dann gesehen, dass wir die Firma weiterentwickeln müssen, konnten dann wachsen, konnten Strukturen aufbauen. Wir haben heute tolles Marketing, was ich auch leite. Wir haben HR, wir haben ein gutes CRM. Also wir sind wirklich eine tolle Firma, eine super Ausbildung für die jungen Leute, eine gute Plattform, wo die sehr viel lernen können, weil sie einfach bei uns sehr viel Deals machen. Und wenn du Deals machst, das kann dir keiner nehmen, das Wissen. Und so haben wir eben selber eine große Wissensbasis aufgebaut, eine Struktur, wie wir Firmen erfolgreich begleiten können in diesem wichtigen Prozess.
Du hast vorhin das Peter-Prinzip ein paar Mal erwähnt. Wenn ich das zu Hause in Diskussion mit meiner Frau erwähne, dann ist sie immer ganz empört. Die sagt, sie hält das für Quatsch. Das kann ja nur gelten, wenn man aufhört zu lernen. Solange man quasi offen ist und lernt, dann darf das eigentlich nicht passieren. Jetzt ist man als Unternehmer ja oft auch ein bisschen einsam. Du hast vorhin ja auch schon berichtet, dass gerade auch so ein Verkaufsprozess dazu führen kann, nochmal Einsichten zu bekommen ins eigene Unternehmen, ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Wer oder was hat dich denn begleitet oder anders formuliert, wenn du für dich selbst ein Board, wie das Unternehmen so haben, gründen dürftest mit, sagen wir, 5 Plätzen? Wer oder ja, welche Person aus tatsächlich deiner Vergangenheit oder eben auch imaginiert oder Menschen, die leider schon nicht mehr existieren, würdest du dort reinsetzen, um für dich selbst einen kontinuierlichen Strom von Beratung haben zu können?
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich dann vor 16, 17 Jahren erstmal zu EO gekommen bin, Entrepreneurs Organization. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, klar.
Und habe dann ein Forum gefunden mit 8, 9 Unternehmern, die überwiegend zusammengeblieben sind, die ich seit einmal im Monat treffe für einen Erfahrungsaustausch. Ich kann da meine Themen reinbringen. Die anderen teilen ihre Erfahrungen in einem vertrauensvollen Umfeld, ohne Business, ohne das Ganze, alles läuft super, sondern ich höre von meinen EO-Kollegen, es wirklich läuft. Und das hat mir sehr viel über die Jahre gegeben und mich auch dann, sag mal, ja, war wirklich gecoacht worden von meinen EO-Membern. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, sowas oder sowas Ähnliches zu machen, um den Scale-Up hinzubekommen. Aber du hast dann gefragt nach den 5 Menschen, die ich in mein Board bringen würde. Finde ich eine sehr schöne Frage. Ich glaube, es ist auch insofern schwierig, weil ich viele ganz tolle Menschen getroffen habe, die ich auch mal anrufen würde oder die ich wieder treffe und ich tausche mich mit denen aus. Und ich kann sie nicht in mein Board jetzt nehmen, weil so viele Menschen gehen ja gar nicht an den Tisch. Ja. Aber das ist natürlich auch was ich immer sehr inspirierend fand und sehr dankbar bin dafür, dass ich eben tolle Menschen treffen konnte, die was aufbauen, die was reißen, die für Begeisterung sind, dieses Dopamin, Adrenalin dabei zu sein, bei denen, das hat mich immer bewegt. Aber zurück zum Board. Ich glaube, wen ich da reinnehmen würde, ist den Dirk Freise, der eben zufällig auch in meinem EO-Forum war. Der Dirk, der ist mein Joggenpartner um die Alster, praktisch jeden Sonntag um 8 Uhr morgens. So, da laufen wir um die Alster und ich würde mal am liebsten würde ich mitschreiben, was er mir alles an Ideen bringt oder Meinungen oder auch Erfahrungen, die er teilt von seinen Firmen. Er hat eben Firmen sein Portfolio wie SumUp, also die mehr Milliarden wert sind, wie er von Anfang an beschrieben hat. Und diese Geschichten von ihm zu hören, wie er Dinge gemacht hat und dann seinen scharfen Blick auf, also ich bin ja eher so ein Mensch, der sehr begeisterungsfähig ist, alles toll findet. Dirk, der auch sehr schön auch sagt, oh, pass mal auf, hast du da mal hingeguckt? Unglaublich analytisch stark. Und das in der Kombination schätze ich in sehr, auch ein unglaublich erfolgreicher Mensch, der trotzdem sehr down to earth ist. Und das finde ich sehr sympathisch. Und also das ist, glaube ich, sicherlich einer der wichtigsten Mentoren für mich. Dann natürlich den Michael, mein Mitgründer, der ganz anderer Typ als ich es. Viele Leute würden sagen, wie könnt ihr beiden in einer Firma arbeiten? Und ich glaube, das macht die Stärke auch aus. Anders sozialisiert, anders wie ihr Dinge rangeht. Und trotzdem teilen wir dieses Thema Passion. Und jetzt haben wir gerade ein Event gemacht in Kapstadt, Wine & Venture, haben wir alle eingeladen, die lokalen Unternehmer und die ganzen Berliner, die da sind. Und Michael sagt dann, ja, machen wir einfach. Man kommt immer mit runter und das heißt, einen Partner zu haben, der nicht immer erklärt, was nicht geht, sondern einfach sagt, komm, wir versuchen es mal aus und wenn wir scheitern, dann machen wir was anderes. Ja. Deswegen mit Michael, das ist schon, wir sind jetzt 23 Jahre in einer Firma, länger als ich verheiratet bin und wir haben uns auch gezofft und gefetzt und so, aber immer schnell wieder vertragen und immer das Ziel im Blick gehabt und also unglaublich. Und auch jemand, der sehr viel kennt, der gebildet ist, unglaubliches Netzwerk hat und trotzdem mit mir gemeinsam immer einen klaren Blick auf die Dinge hat. Dann würde ich meine Schwester nehmen. Warum? Weil mich das Wichtigste ist Gesundheit im Leben. Sie ist Rheumatologin in Heidelberg und ich habe lustigerweise auch bei ihrer Praxis geholfen. Sie hat keine Zulassung bekommen, da haben einmal Google Ads aufgesetzt und dann ist die Praxis nur mit Google voll geworden. Da konnte ich mit bei ihr helfen, aber sie ist jemand, die immer sagt, Mensch, ich bin Ärztin, vertraue keinem Arzt und immer wenn ich irgendwas habe, eine Knie-OP oder ein Check-up, dann guckt sie immer drüber und ist einfach ein ja, wirklich, wie man eine große Schwester sich eigentlich wünscht, die auf ihren kleinen Bruder aufpasst, heute noch. Also ich sage immer, jeder, der meiner Schwester nahe ist, hat ein langes Leben vor sich, weil sie einfach sehr, sehr, sehr ja, offen und klar Dinge hinterfragt und sie versteht und das schätze ich sehr. Und dann würde ich noch den Stefan nennen, Stefan Uhrenbacher, der auch ein Coach ist für mich, der auch in meinem EO-Forum kennengelernt, da sieht man, wie wichtig dieses EO-Forum auch war. Und mit dem gehe ich immer wandern oder Fahrrad fahren. Und den habe ich damals mal bei Quipe, beim Deal beraten. Also ich kenne, als er mein Kunde war, ich schätze mehr als Coach als Kunde. einfach so dieses den Blick von außen drauf, er baut ins Aerolab hier auf für Sustainable Aviation. Also das heißt, er hat einen ganz anderen Antennen nochmal im Markt drin und mit ihm gemeinsam kann ich auch sehr schön auch mein Geschäft reflektieren und besprechen, wie wir uns auch voranbringen können. Und dann zu allerletzt habe ich genommen meine Söhne. Warum? Man ist ja immer als Vater normalerweise derjenige, der dann die Söhne so ein bisschen coacht oder erzieht und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon anders jetzt. Die sind jetzt 15 und 16 und ich bin eigentlich an dem Punkt jetzt, dass ich eher lerne von denen, wie sie auf die Welt gucken, was macht, welche Rolle spielt Krypto, so KI, philosophisch das zu verstehen. Wenn wir älter werden, dann sind wir zwar erfahrener und haben viele schon gesehen, aber es fehlt manchmal noch die Offenheit, die Flexibilität im Gehirn und das spüre ich total bei denen, wie sie sehr intuitiv sich auf neue Dinge einstellen und das finde ich in dem Board wichtig, dass ich auch weiß, wie es weitergeht und jemand habt, der aber auch nochmal nicht nur, keine Ahnung, 10 bis 30 Jahre lebt, sondern auch noch 50, 100 Jahre, was auch immer. Und das finde ich sehr inspirierend.
Wie passend das in deinem Board, weil du ein bisschen geschummelt hast und es jetzt ja 6 sind, die Hälfte Familienmitglieder sind. So haben wir den Kreis geschlossen zu dem Kongress der Familienunternehmer. Ja. Insofern hast du jetzt quasi auch gerade dein Familienunternehmen, dein Familienboard beschrieben. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, auch für die Offenheit. Gibt es jetzt so zum Abschluss vielleicht aus der Erfahrung, und das ist ja wirklich außergewöhnlich, dass jemand in seinem Leben so viele Unternehmen begleitet und auch so tiefe Einsichten in Unternehmen bekommt, wie du das jetzt in den letzten über 20 Jahren gewonnen hast. Gibt es etwas, was du gerade jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, vielleicht auch gerade in so einer Phase, wo wir momentan sind, es ist eben nicht alles nur noch himmelhochjauchzend, sowohl die Weltlage als auch die Lage am Kapitalmarkt. Was würdest du jungen Unternehmerinnen und Unternehmern da mitgeben?
Ich würde dir mitgeben, dass sie sehr auf sich selbst hören sollen und auch, dass sie eben auf ein Netzwerk bauen sollen. Wenn sie am Punkt sind, wo es vielleicht schwierig wird mit der Finanzierung, mit den Kunden, dass sie einfach dann in ihr Netzwerk reinhören und sagen, wo können wir mal, wie können wir ein Pivot machen, wie können wir uns neu aufstellen oder auch das einfach dieses Spiegel suchen. Gehe ich gerade in die falsche Richtung, muss ich vielleicht auch mal sagen, das hat so nicht funktioniert. Ich glaube, nicht so sehr gerade in kritischen Situationen in den Tunnel reingehen, sondern eben anschlussfähig bleiben. Und ja, ich finde, es gibt ja so, also ich habe ja studiert bei einem Schüler von Luhmann, und der hat gesagt immer, er hat diese Metapher von den Fliegen und den Bienen, ja. Also die Bienen suchen irgendwie, wenn sie im Fenster sind, alles ab und kommen nicht raus. Und die Fliegen, die fliegen wie für wild hin und her, auf einmal sind sie draußen. Ja? Ich glaube so, dieses einfach mal neu drauf gucken, neue Perspektiven bekommen, sich hinterfragen, aber immer selbstbewusst sein und sagen, wir kriegen es irgendwie hin, nie das Positive verlieren, den positiven Blick verlieren. Und ich glaube, das sehe ich eben auch bei sehr vielen erfolgreichen Unternehmen, die haben alle mal den Punkt, dass es schwierig wird, gehabt. Ja? Also Dirks Compagnon praktisch, Thorsten Reding von Blau Gründer, Handy.de Gründer, hat mal gesagt, wenn du mal am Schreibtisch sitzt und weißt nicht, wie es weitergeht, und da kommst du durch, dann hast du es geschafft. Ne? Also diese ja, Unsterblichkeit, wie man es nennt, diesen Heldenstatus zu sagen, ich habe es geschafft, da durchzukommen, so haben wir auch immer wieder gehabt. Und wir als Firma, wir sind in der Krise gegründet worden, wo ganz gar nicht klar war, ob wir das durchstehen würden. Dann gab es 2000 echte Finanzkrise, 2011, es gab Corona. Und irgendwann jetzt, wenn Krisen kommen, und jetzt sind wir gerade wieder in einer Krise, dann sage ich immer, jetzt müssen wir einfach gucken, umstellen auf Krisenmodus. Also Mantra ist immer Stay in the Game. Und einfach immer, danach kommt immer Sonnenschein nach den Wolken. Man muss eben gucken, dass man halt, wenn eben der große Regenschauer kommt, dass man eben die guten Leute dabei hält und das die Firma zusammenhält. Weil dann, wenn man dann angreifen kann, praktisch in der Situation, wo es schwierig war, kurz darauf, dann werden die größten Erfolge gefeiert dann danach.
Was für schöne Ratschläge. Ich finde, gerade nachdem wir am Anfang so ein bisschen über das negative Image von Investmentbanking gesprochen haben, bist du ein lebendes Beispiel dafür, wie sehr bei all den schnöden Zahlen, über die man sonst so spricht, der Mensch da im Mittelpunkt steht, das Netzwerk, das gegenseitig sich stützen. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch, Marc. Euch trotz Krise, ich glaube, euch geht's ja sehr gut, wenn ich die Nachrichten da verfolge, sehr erfolgreich, was auch Transaktionen angeht, Zukäufe in den USA, du hast schon ein bisschen drüber gesprochen. Das darf aus meiner Sicht gern bei dir auch so weitergehen. Viel Erfolg dafür und nochmal herzlichen Dank, Marc.
Vielen Dank, Björn.
Das war Erfolgsgedanke. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.